Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Heute einen Gast, den wir schon mal im Podcast hatten, bisschen in einer anderen Funktion, dieses Mal ohne Fails. Man muss dazu sagen, wie wir schon mal recorded haben, haben wir das Mikrofon nicht angeschlossen gehabt und haben die damalige Folge zweimal aufnehmen dürfen. Heute versuchen wir es in einer Sitzung.
Richtig.
Das wäre natürlich wäre die perfekte Grundvoraussetzung. Ich habe die liebe Anna bei mir. Anna, magst du dich mal kurz vorstellen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen?
Ja, hi, mein Name ist Anna-Maria Achim. Ich bin seit gut 15 Jahren im E-Commerce. Habe damals den Thomas eingeschult, das heißt, der Thomas war einer meiner Mitarbeiter und bin heute Sales Consultant bei der Griff. Die Griff ist ein Informationsdienstleister, wir sind ganz, ganz stark im Risikomanagement tätig und darüber reden wir heute. Ich darf unter anderem die E-Commerce-Branche, die Telco-Branche und die Gambling-Branche rund um das Thema KYC, Risiko, Fraud Prevention betreuen und beraten. Und ja, ich freue mich, dass wir heute uns dem E-Commerce ein bisschen mehr widmen.
Perfekt. Leider muss man sich mit Betrug auseinandersetzen. Mhm. Ich finde, es wäre schön, wenn wir sagen würden, ah, Gott sei Dank gibt es das bei uns im Land nicht und wir können das jetzt einfach beiseite lassen. Aber wir haben, glaube ich, auch im familiären Kreise schon Fälle gehabt, die wir jetzt nicht bezüglich E-Commerce waren, aber wo man sieht, es ist einfach ein allgemein präsentes Thema, dass ja so Betrug, egal wie er stattfindet, ob es jetzt ein Diebstahl in physischer Natur ist oder in digitaler Natur, den man nicht so genau sieht, leider ein Thema ist. Und jetzt für dich auch gleich die Frage, warum sollten wir darüber reden, wie man jetzt mit Betrug am besten umgehen sollte?
Wie du schon sagst, Betrug ist allgegenwärtig. Ja. Es gibt Betrug in ganz, ganz vielen Facetten. Es gibt Betrug in jederlei Hinsicht, in allen Branchen. Also wir sehen es bei uns in den verschiedensten Branchen, dass Betrug halt einfach immer, immer mehr wird. Die Betrüger sind nicht nur da und total wiff, sondern sie sind auch mittlerweile total organisiert. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich halt einfach damit einmal auseinandersetzt. Ja, wir haben jetzt eine Studie gemacht im Winter, die zeigt, dass 2/3 aller Online-Shops, die mitgemacht haben, schon einmal mit Betrug konfrontiert waren. Entweder Betrug im Online-Shop bei ihnen passiert ist. Und das ist halt eine Zahl, die ist dir dann nicht mehr egal. Ja, wenn 2/3 sagen, ja, Betrug ist tatsächlich ein Thema, von denen 30% dann nicht gewappnet waren dafür und gar keine Mechanismen hatten, dann stellst du dir schon die Frage, okay, vielleicht sollte man doch ein bisschen sich mit dem Thema auseinandersetzen.
Ein bisschen tiefer graben. Mhm. Gibt es ja gewisse Branchen, also ich denke jetzt zum Beispiel an Elektrohändler, die mit dem billigsten neuen iPhone beispielsweise werben, sind die da eher betroffen? Also dass man sagt, das sind jetzt gewisse Produktkategorien, die schneller mal betrugstauglicher sind? Oder wie würdest du es so ein bisschen eingliedern?
Es ist tatsächlich ganz verschieden. Also natürlich denkt man sofort an die Elektrohändler, an so iPhones, typisch iPhones, Apple Watches etc. Aber ich habe tatsächlich Kunden, die Bettwäsche verkaufen und die war, also Bettwäsche war ganz hoch im Kurs bei Betrügern. Ja. Also im Prinzip kann man sagen, dass alles, was sich am Zweitmarkt auf Willhaben, auf wo auch immer verkaufen lässt, ist Betrugsware.
Okay, wie stellt man sich das vor? Also was gibt es für Formen, wie die Leute dann zum Betrügen anfangen? Einfach falsche Online-Shops bauen oder wie?
Das ist die eine Sache, ja. Aber wenn Betrüger in echten Online-Shops einkaufen zum Beispiel und dann echte Online-Shops zu Betrugs Opfern werden, wenn man das so sagen darf, dann ist es so, es ist nicht nur Organized Crime, die sich halt wirklich zur Aufgabe machen, so, wir betrügen jetzt, wir machen jetzt das, sondern es ist tatsächlich die häufigste Betrugsart ist Friendly Fraud. Das heißt, das kann jeder machen. Das muss jetzt kein geschulter oder gelernter Betrüger sein. Ja, Friendly Fraud kann man sich so vorstellen, man bestellt eine Ware und sagt dann, man hat es nicht bekommen. Und das ist schon einmal der erste Punkt, wo man ansetzen sollte als Online-Händler, mal die ganze Fulfillment-Kette durchprüfen und durchschauen, gibt es da irgendwo Lücken, ist da irgendwo ein Schlupfloch, das man nutzen kann, weil es sind tatsächlich es waren glaube ich 58%, ich müsste genau nochmal nachschauen, der Händler haben gemeint, dass Friendly Fraud bei ihnen eben das oder die Betrugsform schlechthin war. Das ist so das allergrößte Problem und dafür muss man nichts können, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, das kann jeder machen. Das passiert am laufenden Band. Die nächste Betrugsform wäre dann so Identität. Da passt halt wahrscheinlich einfach der Name nicht zur Adresse oder es versuchen sich Personen mit einer falschen Identität irgendwas zu erschleichen. Das sind so die häufigsten Betrugsformen. Payment glauben auch ganz viele, aber das ist gar nicht so hoch im Kurs. Mhm. Das ist eher so unter den letzten paar. Aber ja, es ist tatsächlich nicht unbedingt immer nur organized, sondern es kann auch jeder x-beliebige Mensch, der sich halt denkt, so ja, schauen wir mal, was da geht. Ja, und da sind eben, genau, einige Online-Shops anfälliger und manche halt weniger.
Okay, bei Friendly Fraud muss ich noch kurz was nachfragen. Das muss ja irre gewesen sein zu der Zeit, wo damals noch keine Paketverfolgung auch noch vorhanden war, weil du sagst, man sollte mal die Supply Chain anschauen, ja. Und dann ist so ein Rätselraten so, ja, ich habe das Paket verschickt, aber kann sein, ob es ankommen ist oder nicht. Jetzt sind wir ja technologisch schon ein bisschen fortgeschrittener. Aber wie du schon richtig gesagt hast, die Supply Chain hat auch gut überprüft. Ja. Gibt es gewisse Ansätze, wo man sagen kann, okay, wie eine kleine Checkliste, was sollte ich mir davor mal anschauen, bevor ich ein Paket rausschicke, dass es nicht dazu kommt?
Na, wichtig ist halt einfach beim Lieferanten oder bei dem Logistikunternehmen, ja, wie auch immer man es sagen möchte, festzustellen, ob die dann auch wirklich tracken, habe ich es zugestellt, ja, ja, oder nein. Ja? Ich meine, viele machen jetzt mittlerweile ein Foto. Keine Ahnung, du kriegst ein Foto, ja, zugeschickt. So habe ich meine, ja, wenn du es unter dem kleinen Teppich vor der Tür versteckst und dann so eine Beule drinnen ist, ist es halt so, ja, okay, danke. Ja. Aber ja, dass man halt einfach sicher geht oder die klassische Unterschrift etc. Mhm. Am besten wäre natürlich, wenn der Ausweis gecheckt wird mit der Unterschrift etc. Aber ganz ehrlich, Lieferanten und die Personen, die eben im Lieferdienst arbeiten, die sind so gestresst, ja, dass die absolut nicht darauf schauen könnten. Das würde Zeit in Anspruch nehmen. Also das ist schon ein Schlupfloch, das ganz, ganz viele nutzen, mhm, wahrscheinlich. Naja, ganz sicher. Aber ja, okay, da müsste ich, glaube ich, die Logistikbranche einfach noch einmal ein bisschen was überlegen.
Mega spannend, aber gut, dass du das sagst mit dem Fotos machen von vor der Tür, weil das habe ich jetzt auch schon bei einigen gesehen. Ich habe jetzt am Anfang dran gedacht, dass man das Paket fotografiert, wie es weggeht und den Paketinhalt. Weil es gibt ja auch den Betrug, dass man sagt, hey, da waren gar nicht die Produkte drin, ja, die ich bestellt habe.
Ja.
Das wäre ja auch wieder ein eigenes Szenario. Habe ich damals mal mit einem B2B-Händler gehabt, der ins Ausland verkauft und dann Steine zurückgeschickt bekommen hat. So, ah, hey, da waren Steine drin. Und sie sagt, nein, wir haben ein Foto, wie wir es verschickt haben. Ja. Und das, weil viele da irgendwie mit Gewicht dann gearbeitet haben, also, okay, also genau abgemessen haben, wie viel war da drinnen. Mhm. Aber vielleicht einmal weniger weg von dem, wie kann es uns passieren, was kann man dagegen machen? Also wie, wenn ich jetzt sage, ich habe schon betrugsvoll im Onlineshop gehabt, ich würde auch nicht gerne betroffen werden,
ja,
es wird sich wahrscheinlich das gesamte Risiko nicht ausschließen lassen. Also dass ich nie irgendwann mal von irgendwas betroffen werde, das ist ja genauso wahrscheinlich wie ein Lotto-Sechser. Es kann natürlich passieren, aber es wird wahrscheinlich ziemlich selten passieren. Wie kann man dann als Händler dagegen wirken, dass man sagt, ich würde gerne mein Risiko ein bisschen reduzieren, da reinzufallen?
Ich glaube, der Erfolg liegt darin, dass man nicht reaktiv ist. Also wenn der erste Betrugsfall kommt, so Panik, jetzt muss ich was machen, sondern wirklich antizipiert angeht an das Ganze, ja, schon im Vorhinein. Es gibt so viele Dinge, die man schon beim Browsen, beim Durchschauen durch den Online-Shop machen kann. Man kann Verhaltensmuster erkennen, ja, man kann, wenn es Kunden sind, die schon mal eingekauft haben, ja, wenn es Stammkunden sind zum Beispiel, dann kann man sagen, okay, log dich einmal ein. So, es gilt, ist generell der Grundsatz, wenn man den Kunden kennt, dann eher frictionless, eher weniger, weil man kennt das Kaufverhalten, man kennt den Kunden schon. Aber wenn es ein Neukunde ist, wenn es hohe Warenkörbe sind, wenn der nur auf Dinge sieht, die halt sehr fraudanfällig ist, und da weiß, also jeder Online-Shop sollte sich bitte überlegen, welche der Produkte so am besten für Fraud geeignet sind und die halt einfach besser monitoren, ja, und schauen, okay. Und wenn man sieht, das geht schon in diese Richtung, das Klickverhalten, das kann man ja alles mit, es gibt so viele Tools, die man einsetzen kann. Plus, wenn es dann darum geht, okay, die Identität der Person einmal checken. Das ist der simpelste Check, den man überhaupt machen kann. Ist die Identität der Person, passt der Name mit dem Geburtsdatum, mit der Adresse zusammen? Ist das wirklich diese Person, die einkauft? Passt die zu unserer Zielgruppe dazu? Dann gibt es sowas wie Device Fingerprint. Ja, aus welchem Device ist das, passt die Geo-IP-Adresse zusammen mit dem, wohin er überhaupt bestellen will, etc. Also das sind so Kleinigkeiten, die nichts kosten oder wenig kosten, ja, ja, wenn wir jetzt vom Kostenfaktor ausgehen, aber total effektiv sind. Ja. Das ist einmal so basic, was man machen kann. Dann gibt es, wenn man so ein bisschen advanced sein will, gibt es so Machine Learning Modelle, AI Modelle, die halt das Ganze mit verbinden. Ja, da geben ganz viele Datensätze, ganz viele verschiedene Daten werden halt quasi gesammelt und daraus wird dann eine Entscheidung getroffen. Darf der einkaufen? Darf der so viel einkaufen? Ja, daraus setzen sich jetzt auch zum Beispiel dynamische Warenkörbe zusammen. Ja, darf der mehr einkaufen? Weniger? Und dann, wenn es Richtung Zahlung geht, gehst halt hin. Bonitätsprüfung, Zahlungsmittelcheck, ja, gibt es dieses Bankkonto mit der Person wirklich? Mhm. Und da geht es dann halt in die Tiefe.
Ja. Reden wir dann nur vom B2C oder auch vom B2B-Bereich? Also wie segmentiert sich das?
Im B2B kannst du diese ganzen Checks genauso machen. Mhm. Ja, du kannst genauso die Identität der Firma zum Beispiel prüfen. Mhm. Du kannst prüfen, ob es eine Scheinfirma ist. Ja, es gibt mittlerweile auch bei uns Produkte, die dir zeigen, das ist eine Scheinfirma. Ja, mit der, oder die Person, die im Namen der Firma einkauft, ist mit einer Scheinfirma zusammengelegt oder da gibt es eine Verbindung dazu beispielsweise. Ja. Kannst die Bonität der Firma prüfen und so weiter. Ja, wenn es internationale Firmen ist, kannst du sie genauso prüfen.
Mhm. Mega cool, du hast auch gesagt, Machine Learning Ansätze gibt es ja bei euch schon so genügend. Ich glaube, das Risiko, was man doch auch ansprechen muss, ist, dass man, seitdem es KI gibt, natürlich die Tools nicht nur für die Guten zur Verfügung stellen, sondern auch für die Bösen.
Ja.
Wie ist da so deine Ansicht? Wie glaubst du, wird sich das so die nächsten 3 bis 5 Jahre entwickeln? Das wird es nur mehr Betrüger geben und es gibt gar keine normalen Leute mehr? Das
wäre natürlich also ich hoffe nicht.
Worst-Case-Szenario.
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass uns alle das schöne und angenehme Online-Einkaufen bleibt. Ja. Wie du gesagt hast, KI ist ja nicht nur zum Guten genutzt. Ja. Ja. Wenn wir jetzt nur davon ausgehen, dann ist es natürlich cool, dass Online-Händler immer mehr KI einsetzen können. Ja, also eben Verhaltensmuster erkennen, dann sehen, das geht in die richtige Richtung oder nicht. Der fällt in meine Zielgruppe oder in jene Zielgruppe und deswegen sollte der sich so oder so benehmen oder so einkaufen. Das ist cool, das ist super. Ja, dafür ist AI absolut top. Aber es nutzen auch Betrüger AI. Ja, und es ist auch immer mehr, also sie werden immer wiffer, es wird immer mehr zu Organized Crime. Also wir haben auch mit anderen Branchen, die High-Risk-Produkte haben. Ja, und da denkst du auch so, da passiert echt viel, wo es zu Anzeigen kommt, ja, wo es zur Polizei geht, wo es, ich meine, ich habe eingangs schon gesagt, ich betreue auch die Gambling-Branche, also wenn du da in Richtung Geldwäsche und Betrug gehst, hast du dann wieder ein ganz anderes Thema. Ja. Eben. Und da sind halt ganz, ganz viele Themen, die man mit AI ganz gut herausfinden kann. Aber Betrugsprävention hilft mit AI auch nicht, wenn du nicht die richtigen Daten einsetzt. Das heißt, du musst schon eine richtige Datengrundlage haben, um diese Modelle zu trainieren, ja, um diese Modelle einfach einzuschulen und zu sagen, wenn das und das vorkommt, dann gibt's bitte den und den Output. Das heißt, man sollte einer KI nie zu 100% diese Betrugsprävention oder irgendwie diese Steuerung überlassen, sondern wirklich die eigenen Daten plus Daten wie eben von uns zum Beispiel, von Informationsdienstleistern mit dazunehmen und da versuchen halt viel einzubringen.
Mhm. Ich spule nochmal ganz kurz zurück zu dem Punkt, wo du gesagt hast, gewisse Produkte monitoren. Bei welchen Produkten sollte man besonders aufpassen? Ist es jetzt das 3-Euro-Produkt und das lege ich 100-mal in den Warenkorb zum Beispiel oder ist es der höhere Warenkorb, der das dann tatsächlich vielleicht ein bisschen gefährlicher macht?
Also wenn es so Einzelbetrüger sind, ja, dann würde ich mir einfach einmal, also so ein normaler Mensch, jetzt nicht diese organisierten Gruppen, ja, die es ja gibt, die kennt man. Als Online-Händler hat man immer wieder mal davon gehört. Aber ich glaube, dieses Kaufverhalten, das halt nicht normal ist. Wie du sagst, so kleine Produkte und die halt 10-mal. Wenn ich jetzt keine Kindergeburtstagsparty habe und dieses Produkt 10-mal brauche für eine Goodie-Bag, wieso würde ich mir das 10-mal kaufen? Ja. Ja. Aber vielleicht sollte halt tatsächlich einmal ein Online-Händler hergehen und sich einmal seine Verläufe anschauen, wo war denn schon Fraud? Wenn er noch gar keinen Fraud hatte, Gott sei Dank, ja. Ich würde jetzt gerne auf Holz klopfen, aber das soll man ja nicht, weil die Aufnahme. Aber einfach sich einmal Gedanken machen. Wie gesagt, es ist auch Bettwäsche-betrugsanfällig, ja, wenn es hochwertige Bettwäsche ist oder alles, was sich auf Willhaben verkaufen lässt, im Prinzip ist betrugsanfällig. Also man sollte sich dann schon, wie gesagt, das Verhalten anschauen. Was tut er in den Warenkorb hinein? Zahlt normalerweise, also Betrug so typisch, das erste Mal zahlt man safe. Ja, da zahlt man mit Kreditkarte, da wird abgebucht etc. Dann kommt der Kauf auf Rechnung, dann kommt der Ratenkauf, dann kommt und dann habe ich es aber nicht gekriegt und dann bleibt man auf der Rechnung hängen und so. Also es baut schon auf. Also Fraud ist nicht nur so, jetzt sofort und passt, fertig, sondern es ist schon auch eine Struktur dahinter. Also deswegen sollte man halt vielleicht einfach schauen, ob schon mal was passiert ist, vielleicht sich mit Branchenkollegen austauschen. Ja. Guter Tipp. Und dann halt einfach versuchen, da ein bisschen proaktiver zu sein. Wir machen auch ganz viel Beratung in dem Bereich, also dass Händler kommen und sagen, okay, was gibt's denn da schon? Ja. Was ist denn die neueste Fraud-Masche zum Beispiel, ja? Gibt's auch, kann man auch machen.
Ich wollte sagen, viele Leute lassen sich am Anfang beraten, wie bei euch.
Ja, unbedingt, ja.
Dann kriege ich guten Traffic rein, aber dann kriege ich auch die Betrugsfälle rein.
Ja, mit jedem Traffic kommt, es kann ja auch einmal ein Böser sich da irgendwie durchwurschteln.
Sitzt ihr da auch mit den Agenturen zusammen, dass ihr sagt, okay, ihr schult auch die Agenturen ein, dass sie wissen, hey, wenn ihr Shops baut, passt mal bitte auf das, dieses und jenes.
Also Agenturen kennen uns, ja, aber es hat bis dato noch keine Agentur gesagt, okay, wir wollen das Thema proaktiv angehen oder eben antizipieren, so was machen wir denn dagegen? Ich glaube, dass leider, so wie du eingangs gesagt hast, ist Fraud halt einfach ein Thema, wenn ich mich damit auseinandersetze, dann ist schon passiert.
Ja.
Und es ist halt schade, weil ich mir denke, du könntest von Beginn an einfach schon so viel safer machen, dann tu es doch einfach. Es sind ein paar Gespräche, es sind vielleicht ein paar hundert Euro, die du in die Hand nimmst, um diese Mechanismen einzusetzen und dann bist du halt einfach safe und dann kann dir nichts passieren. Ja.
Ich finde es auch schade, in Wirklichkeit könntest du mit Angst werben, sozusagen, was alles passieren kann. Aber ich finde, das ist in der Werblichkeit dann auch wieder fehl am Platz, sondern eher Awareness schaffen. Aber dieses Awareness ohne Angst ist dann wieder so ein, okay. Kann man auch machen, wahrscheinlich so ein bisschen nebenbei. Wenn man dann aber betroffen ist, habe ich auch schon das Gefühl, dass man da dann auf einmal, sind die Alarmglocken an und dann muss man was tun und auf einmal wird man viel sensibler auf das Thema. Schade, dass es immer erst so weit kommen muss, aber ich kenne das leider aus meinem Privatleben. Es gab bei mir auch erst die 2-Faktor-Authentifizierung in meinem Mailpostfach vor ein paar Jahren. Mhm. Als ich eine Spam-Mail gefunden habe, in meinem Namen an mich geschickt, habe ich mir gedacht, oh, upsi.
Super. Das sollte man vielleicht.
Ja, ist vielleicht ein bisschen, sensibel auf einmal auf das
Thema geworden. Ja, definitiv, schon.
Aber wenn du jetzt haben wir 2026, wenn du jetzt so Richtung 2030 in die Richtung schaust, hast du ein gutes Gefühl, wie sich das entwickelt wird oder gemischte Gefühle?
Also jetzt aus meiner Sicht, aus der Position, wo ich heute spreche, also es kann sich jeder Online-Shop schützen. Ja. Ja. Also wir sind safe, wir sind gewappnet dafür. Fakt ist, machst du es oder machst du es nicht? Ja, das ist dann deine Entscheidung als Online-Händler, ob du dich wirklich damit auseinandersetzt. Es wird mehr werden, es wird organisierter werden, es wird viel besser werden, es wird viel leichter werden, viel, viel leichter werden. Ja. Aber es gibt Mechanismen, die dich schützen. Also im Prinzip hast du es selber in der Hand, wie deine Zukunft als Online-Händler ausschaut.
Sollten sich das Thema jetzt Personen anschauen oder Unternehmen anschauen, die gerade am Start sind oder die jetzt schon im Mittelstand angekommen sind, wenn man da jetzt so vielleicht irgendwo ein bisschen eine Segmentierung auch macht, so ab wann sind diese paar hundert Euro, die ich dafür einsetze, relevanter? Ist es dann abhängig davon, wie viel Umsatz läuft über den Shop oder wie groß ist das Team? Na gut, ist wahrscheinlich auch an den Personen gebunden, aber kann man da irgendwo so eine Abgrenzung schaffen, wo man sagt, okay, jetzt hättest du schon eine gelbe oder eine Red Flag mehr oder weniger hängen, wo du eigentlich schon tätig werden solltest?
Ich glaube, dass man auch beim Start sich das schon einmal anschauen sollte. Mhm. Ja. Es muss halt eines bewusst sein, dass Betrug frisst halt einfach Marge. Ja, es ist so. Du hast dann halt einfach weniger. Wenn du schon mal betroffen warst, wenn sich das länger auswirkt und das halt einfach einen kompletten Rattenschwanz nach sich zieht. Ja. Und du als Online-Händler musst dir halt dann einfach die Frage stellen, bin ich bereit, sowas in meine Marge einzukalkulieren? Ja. Bin ich bereit, auf Umsatz zu verzichten, weil mir sowas passiert und weil ich halt einfach, egal ob ich am Anfang stehe oder mittendrin oder schon was ganz was Großes habe, das einzugehen, dieses Risiko einzugehen. Weil wie gesagt, Risiko ist zwar sehr datengetrieben, aber wir haben eh auch einmal drüber gesprochen, es ist auch ganz viel Bauchgefühl. Mhm. Ja. Tue ich mir das selber an? Will ich damit umgehen? Will ich mich damit auseinandersetzen, wenn es dann da ist und die Hütte brennt? Mhm. Oder bin ich dann wirklich so, nein, ich schaue, dass ich halt davor schon mache. Und wie gesagt, da ist es egal, wie groß ich bin. Ja, da kann der Kleine, ich meine, wenn er nur Kreditkartenzahlungen hat, kann ihm passieren, Ware ist nicht angekommen. Ja. Ja? Sure. Wenn wir jetzt auf Payment gehen, weil ganz viele sagen, ja, aber wenn ich eh nur sichere Zahlarten habe. Ja, aber, ja, mit was verschickst du? Verschickst du es mit der Post, mit einem UPS, verschickst du mit, kriegst du ein Foto, kriegst du eine Benachrichtigung etc., werden dir Steine zurückgeschickt, so wie du es gesagt hast. Ja. Also das Risiko ist ja nicht nur beim Online-Händler selber, da muss man sie eh auch in Schutz nehmen. Ja. Also es ist ja auch, wie gesagt, es hängt ein kompletter Schwanz dahinter. Aber ja, ich glaube, es ist egal, wie groß man ist. Ich glaube, je größer man ist, umso mehr hat man Angst davor und umso mehr will man sich schützen. Ja. Und je kleiner man ist, macht man halt einmal die ersten Erfahrungen. Und dann schaut man halt, wohin man kommt.
Deine Prediction 2030 würde mich interessieren. Wie schaut die Schlagzeile aus, die wir in der Zeitung finden? Endlich weniger Betrug im E-Commerce oder neue Formen gefunden?
Nein, ich glaube, dass neue Formen gefunden werden. Ich glaube, dass, ich habe das jetzt schon so oft gesagt heute, sehr viel organized ist, also organized crime und das über alle Branchen hindurch. Ja, also da brauchen sich nicht nur die E-Commercer Sorgen zu machen, sondern wirklich alle, dass es richtige Banden gibt, die sich da halt organisieren. Und nein, es sind nicht immer die Balkanbanden und keine Ahnung, sondern es sind auch wirklich ganz wiffe, technisch aversierte Menschen, die sich dann zusammenschließen und sagen, so, und jetzt machen wir da mal was.
Wenn man in diese Personen reinblicken könnte, was glaubst du, treibt die an, dass man dazu fähig wird?
Ich glaube, ganz viel Geldgier. Mhm. Sie müssen, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil nehmen wir das Bettwäschebeispiel, wenn die das dann haben, da müssen sie sehr viel haben, auch nochmal verkaufen. Das heißt, die müssen ja wirklich sich Gedanken machen.
Alle Geschäftsleute eigentlich.
Ja. Ich glaube, es sind Personen auch, die sich zeitweise nichts scheren. Mhm. Die einfach sagen, ja, probieren wir es einfach einmal. Aber mehr, also ich glaube, die Personen kennen zu wollen, ist der falsche Ansatz. Mhm. Ich glaube eher so die Muster dahinter oder wie kann man das überhaupt machen? Das ist, glaube ich, so der Punkt, wo man hin muss, ja, wo man sich denken muss, okay, wie kann denn das überhaupt zustande kommen? Mhm. Weil die Wege dorthin, die sind unermesslich weit. Mhm. Ja, also da kann jeder was anderes einschlagen. Aber wirklich diese Punkte zu finden, wo du sagst, okay, da ist so ein Punkt, wo da sollte man vielleicht andocken oder versuchen anzupassen.
Du hast vorhin schon so ein paar modernere Formen genannt. Fällt dir noch irgendwas ein, was es jetzt aktuell so gibt, dass man da dem, sag jetzt mal, den Zukunftswind ein bisschen entgegentragen kann? Du hast jetzt schon gesagt, Machine Learning gibt es, glaube ich, Muster erkennen, Bonitätsüberprüfung. Gibt es sonst noch einen Werkzeugkoffer, den man da rauswerfen kann?
Ich glaube, das sind so die Basics, die man einsetzt. Eben dieses Device Fingerprinting, dass man sagt, okay, der bestellt in Wien, aber sein Device ist eigentlich irgendwo anders, weil Betrüger sind ja nicht immer WIF. Ja. Sie sind zwar schon sehr gescheit in dem, was sie machen wollen, aber da vergessen sie halt einmal die IP-Adresse oder da hat es nicht funktioniert mit dem VPN oder was auch immer und dann hast du halt das einfach. Ja, vielleicht ist es einmal in 100, dass das passiert, aber dann hast du es halt abgedeckt. Und das ist einfach, es ist eh schon viel, weil zeig mir einen Bereich, der so viel Auswirken ausmachen kann, so viel Damage machen kann, wo du ganz, ganz viele Punkte hast, wo du ansetzen kannst. Ja, also das Machine Learning eben, die Identitätsprüfung, dann hast du die Bonitätsprüfung dazu, dann Device- und IP-Adressen-Tracking und so weiter. Dann gehst du auch noch in die Logistik hinein, also dann bist du eigentlich schon ganz gut gefestigt. Also ist schon nicht so ganz schlecht.
Okay. Na gut, sind eigentlich Muster, die sich so über die letzten 10 Jahre auch, es gab ähnliche Muster vor 10 Jahren, wir haben uns circa vor 10 Jahren kennengelernt. Mhm. Gab es wahrscheinlich damals schon ein bisschen in anderen Formen.
Ja.
Wenn du generell so ein bisschen rauszoomst aus deinem Betrugsfeld und so generell einen Blick auf den E-Commerce machst, das ist ein E-Commerce-Podcast, findest du, hat sich viel verändert oder sind es einfach nur so ein bisschen die Tools, die sich so die letzten 10 Jahre verändert haben? Oder hätten wir diese Folge schon vor 10 Jahren aufnehmen können?
Also die Folge hätten wir so vor 10 Jahren nicht aufnehmen können.
Keinen Podcast.
vor 10 Jahren. Nein, ich glaube, es ist... Also ich war jetzt lange auch aus dem E-Commerce wieder weg, so 5, 6 Jahre war ich ja weg und ich bin zurückgekommen und es war tatsächlich so wie damals, also ein Klassentreffen, so wie, also von den Menschen her und von dem Vibe, der in der E-Commerce-Branche ist, sind wir so sehr, sehr gut geblieben. Ja, also es sind, ich muss zugeben, dass die E-Commerce-Events und Menschen, die im E-Commerce sich bewegen, eine meiner Liebsten sind, mit denen ich zusammenarbeite, aber ich glaube, wir haben uns so sehr, ich jetzt als Außenstehende, ja, jetzt nicht unbedingt als jemand, der nur ein Produkt oder eine Dienstleistung immer verkauft hat, sondern ich meine, du kennst mich, ich habe früher Marketing gemacht für E-Commerce und so. Ja. Also es ist schon einiges gesehen, viele Leute auch kennenlernen dürfen. Wir reden zu wenig, wir reden weniger miteinander, wir tauschen uns weniger aus, wir kooperieren weniger miteinander. Das war früher viel, viel mehr. Da hat viel mehr dieser Partnerschaftsaspekt gezählt. Jetzt ist es so, was machst du? Okay, was machst du?
Das mache ich.
Okay, cool. So, aber es ist dieses noch einmal ein bisschen weiterdenken. Ja? Ich glaube, es ist auch sehr dieser Schnelligkeit geschuldet, in der wir uns aktuell befinden. Stimmt. Es kann nicht schnell genug gehen. Ja? Ich meine, Fraud kann auch nicht schnell genug gehen, also wenn wir jetzt so den Kreis schließen. Aber es ist einfach so, wir haben für nichts eine Zeit. Und ich glaube, da geht halt ganz, ganz viel verloren. Weil wenn man sich austauscht und wenn man vielleicht auf den ersten Hinblick jetzt nicht gleich die Connection hat und sagt, so, und da kooperieren wir jetzt und da machen wir jetzt Geld miteinander und da versuchen wir das zu machen, sondern dass man sich einfach zusammensetzt und sagt, hey, schauen wir mal, ja, in welche Richtungen entwickelt ihr euch? Was für Projekte habt ihr am Start oder geplant? Die besten Projekte und die besten, wie soll ich das sagen, Multiplikatoren, auch Personen in meinem Leben und in meiner Karriere haben sich nicht nach einem Gespräch entwickelt, wo ich wusste, hey, vielleicht doch nicht, sondern das war jahrelang einfach. Ja. Und es gehen ja Leute von A nach B. Und du weißt ja nie, wie du dann noch einmal irgendwie in Kontakt kommst. Also ich glaube, dass das vielleicht so ein Aufruf ist, ein bisschen mehr sich dahingehend wieder zu bewegen. Ja, nicht immer nur auf jetzt und schnell und was geht, sondern langfristig. Es weiß jeder von uns, dass langfristig wirklich ordentliche und schöne Beziehungen und Projekte zustande kommen.
Weniger jetzt und weniger jetzt ist komplett plötzlich, weniger schnell und eher mehr langsam und langfristig.
Langsam, die Qualität muss nicht halt einfach, weißt du? Genau. Also viel mehr, einfach mehr in dieses, hey, echter Austausch. Ja. Ja, auf Augenhöhe so, okay, wir arbeiten alle für den gleichen Euro.
Ja, stimmt. Jetzt tauche ich auch gleich ein bisschen in dich als Person mehr oder weniger in deine Psyche ein. Du hast jetzt ganz viel über Zeit und über die Person selbst geredet. Wo glaubst du, wofür sollte man sich sonst noch mehr Zeit nehmen im Leben?
Wow, das ist jetzt sehr deep.
Ich weiß, aber währenddessen aufgeschrieben.
Ja, ich habe einfach für mich, und da kann ich jetzt wirklich nur aus persönlicher Sicht sprechen, gemerkt und für mich entschieden, auch in diesem Jahr, mir viel mehr Zeit für eben diese wichtigen Beziehungen zu nehmen. Im privaten Bereich, sowohl auch im Business-Kontext. Die Personen, mit denen du dich wirklich austauschen kannst, die auch bereit dazu sind. Ja, viel mehr Fokus auf Qualität zu legen. Auf das, was mir halt auch was gibt. Also ich war lange, dadurch, dass ich Mutter geworden bin, zweimal, du gibst sehr viel als Mama. Und meine Kids haben jetzt ein Alter, wo sie mir jetzt ganz viel geben. Ja? Sie sind 7 und 4. Total challenging, don't get me wrong. Ja? Aber es ist halt einfach der Punkt, wo ich sage, hey, es ist auch an der Zeit, dass ich Sachen nehme, mir selber auch es gut gehen lasse und nicht immer nur funktioniere und das und tu und sonst was, sondern einfach mehr Zeit, um präsent zu sein, ja, in dem Moment oder Sachen zu genießen oder einfach einmal nichts tun. Ja. Ja, einfach einmal, hey, wir setzen uns jetzt hin und schauen wir mal. Oder einfach von einem Tag auf den anderen leben. Ja. Und es muss nicht immer alles vorgeplant und komplett durchgetaktet sein. Nein, es passt doch so.
Muss ich immer erwische ich mich selbst, wenn du das sagst. Oder? Vor ein paar Jahren war das auch so, da war jede Woche durchgetaktet. Und ich war auch wirklich gestresst, wenn ich es nicht war. Also es war auch dieser, du musst doch was tun. Du bist
dieser
jung,
mach
was.
Nach also Funktionalität einfach.
Also,
ja.
Also ich glaube, vor 10 Jahren, wo wir damals noch im Büro gesessen sind, waren wir generell noch ganz andere Menschen. Ja. Da war, glaube ich, die Hummel im Arsch noch präsenter. Und was du zuerst gesagt hast, mit sich auch auf ich glaube, es beginnt ja auch im Zuge des Lebens, dieses, man beginnt mit vielen Freunden, du kommst in die Schule, es ist von der Quantität her viel, aber irgendwie hast du mit niemandem so diesen tiefen Austausch.
Voll.
Das wird dann im Alter wird das irgendwie immer weniger, also von der Quantität, aber von der Qualität viel höher.
Ja.
Ich finde, das ist das, was du auch gesagt hast, mit ins Business zu übertragen. Du musst ja nicht mit jeder Agentur jetzt Best Friends sein, absolut. Aber es gibt die 3, 4, 5 Agenturen, die dasselbe Problem sehen wie du. Und da trifft man sich halt einmal auf einer Messe oder dergleichen. Ja. Aber dann halt auch langfristig im Austausch zu bleiben, weil man der eine dem anderen natürlich gegenseitig ja auch was zurückgeben kann. Und da wie du richtig sagst, in 10 Jahren ist die Person vielleicht auch wieder in einer ganz anderen Funktion und man kann trotzdem an den Gesprächen von früher ansetzen.
Absolut.
Man muss jetzt nicht Katalog aufmachen und sich überlegen, was könnte ich dem jetzt erzählen, sondern hey, glaubst du, finden wir da irgendwo Überschneidungspunkte, dass das gut zusammenpasst?
Ich meine, es ist nichts Falsches daran, ganz, ganz viel schaffen zu wollen. Ja, und wie gesagt, ich war ja früher auch im Marketing und es ist echt top, wenn Leute viel über dich wissen. Ja, also LinkedIn, Holy Grail. Ja. Aber es ist halt einfach so, passt, die Leute sollen wissen, wofür du bekannt bist. Die Leute sollen wissen, was du machst, welche Themen sie mit dir in Verbindung setzen. Ich meine, dieses Personal Branding in Verbindung auch im Business eben, mit welchem Unternehmen du zusammenhängst, super wichtig. Ja. Aber die Gespräche, wo es dann wirklich um was geht, die führst du mit den Leuten, die dann auch dasselbe Mindset haben und diesen Ansatz haben, okay, wir arbeiten zusammen. Mhm. Ich glaube, dieses Zusammenarbeiten hat sich auch total geändert. Früher war es so, gut, dann haben wir halt zusammengearbeitet und passt und Projekt und fertig abgeschlossen. Aber mittlerweile entstehen ja richtig gute Beziehungen aus Projekten. Ja. Also Business-Beziehungen, wo du da denkst, und wenn wir in 5 Jahren kein Projekt machen, aber dieses Zusammenarbeiten war so gut, dass man sich halt einfach wieder anders befruchtet, wenn ich das jetzt so sage.
Begegnet.
Zum Beispiel, ja. Also solches, ja. Nein, aber es ist halt, ich glaube, dass wir viel mehr dorthin müssen. Einfach diese Schnelligkeit rausnimmt, ja. Und halt mehr, weil Qualität kann auch schnell sein.
Ja.
Aber dann fokussiere dich halt auf die Qualität und auf das, was halt wirklich wichtig ist.
Wir sind alt geworden, Anna. Ich glaube, das ist die Konklusion aus der Folge.
Voll.
Magst du vielleicht noch einen letzten Tipp vielleicht mitgeben, entweder für die Personen oder für die Unternehmen, die dir heute zugehört haben?
Den Tipp, den ich mir jetzt die letzten Wochen immer mehr gegeben habe, dass man nie auslernt, dass man nie dort angekommen ist, wo man ist, also wo man glaubt, angekommen zu sein. Und jetzt, wenn ich den Kreis schließe wieder zum Betrug, man ist nie komplett gesichert von Betrug oder safe. Aber einfach diese Bausteine aufeinander zu setzen, und da knüpfe ich wieder an die Zeit an, was wir geredet haben, einfach so, take it day by day, step by step. Nimm dir einfach jedes Ding, das zu einem großen Ganzen dazugehört, nimm dir jedes Ding und schaust dir an, aber schaust dir richtig an.
Ja.
Und mach's richtig. Weil dann kann es dir nicht passieren, dass es zusammenfällt. Dann kann es dir nicht passieren, dass es aus den Fugen gerät. Ja? Sondern nein, mach es einfach und mach so, dass du selber und das Unternehmen auch komplett dahinter stehen kannst. Weil dann kann ja nicht passieren, oh, Überraschung, ja, hoppala. Sondern nein, wir haben das und das und das gemacht, es ist das und das eingerichtet dafür. Und dann kann dir nichts aus heiterem Himmel in den Schoß fallen, sondern du bist halt vorbereitet darauf.
Voll.
Gut oder negativ ist halt wieder was anderes, aber du bist zumindest vorbereitet.
Mega schöne Metapher mit diesem Block für Block die Mauer bauen oder das Projekt zusammenbauen, weil ich sage jetzt mal, wenn man heute beschließen würde, ich laufe jetzt einen Marathon, dann laufe ich auch nicht heute los und mache den ganzen, sondern beginne mal meine Blöcke zu setzen und gebe mir vielleicht eine Zeit, wohin das Ganze führen sollte und zielorientiert zu arbeiten und das, ja.
Ich habe gerade letztens wieder mit jemandem gesprochen und es ist halt einfach so, du baust zuerst einmal ein Fundament und dann baust du Wände. So. Und wie du die Wände innen drinnen schmückst, wie du innen drinnen alles ausbaust, das ist dann deine Sache. Und das liegt dann aber an dir. Dann musst du halt schauen, dass du jeden einzelnen Baustein, jede Pflanze, Sofa, you name it, wenn du alles so hinstellst. Und das darf dir halt einfach nicht, dieses Gesamtbild nicht aus dem Kopf gehen.
Voll. Man darf auch nochmal abreißen. Ist auch ein cooler,
ja, ja,
ein cooler Punkt, um das Ganze mal zu einem Ende zu führen. Liebe ja. Anna, das war mega schön, mit dir zu sprechen. Von der Always. Betrug in Deep Dive
ja,
Psychologie liebe ich komplett. Wunderschön übergeleitet.
Ganz smooth, gell?
Ja, voll. Gefällt mir extrem gut. War eine wunderschöne Folge mit dir. Auch jetzt einmal one-on-one, nicht ja. mit dem Bernd, gemeinsam auch mit funktionierendem Mikrofon.
Ja, großartig.
Bernd, natürlich recorde ich auch gerne mit dir, falls du das hören solltest. Aber das war schon höchst notwendig und ich mag mich ganz, ganz recht herzlich bei dir bedanken, dass du da mit dabei warst. Vielleicht einen letzten Abschlusssatz von deiner Warte noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die du noch mitgeben magst.
Ja, also danke noch einmal für die Einladung. Es hat super, super viel Spaß gemacht. Ich rede immer gern mit dir, das weißt du. Und ich tausche mich auch super, super gerne.
Lies mal das Mikrofon an.
Ja, nein, dieses Mal hat es gut funktioniert. Nein, ich freue mich total, wie das Ex-FOMO gewachsen ist, wie du gewachsen bist. Ich glaube, ich habe das letztens auch mit jemandem besprochen und dir habe ich es, glaube ich, noch nie ins Gesicht gesagt. Also, okay, here we are!
Oh.
Nein, ich bin mega, mega stolz auf dich für alles das, was du machst. Eben mit den Events, mit dem Summit, mit allem einfach, was ansteht mit Ex-FOMO. Echt Hut ab. Und ich habe schon ein paar Kunden gehört, die gekommen sind, bei der Ex-FOMO-Veranstaltung dabei waren und gesagt haben, was haben wir die letzten Jahre gemacht? Wieso waren wir da nicht dabei? Und ich so, tja, now you know. Aber ja, nein, es lohnt sich definitiv, mit dir zu reden, sich mit dir auszutauschen, bei den Veranstaltungen dabei zu sein. Es ist jedes Mal ein Mehrwert. Also
danke.
Kann ich nur von meiner Seite sagen.
Ja. Wunderschön. Kurz in eigener Sache, auch zu Summit. Da bist du ja auch immer sehr stark vertreten.
Ja, man hat mich vielleicht
wunderbaren
gesehen.
Stimme. Ja. Also für die nicht wissen, wovon wir reden, die liebe Anna übernimmt immer die Moderation von unserem Summit und führt da durchs Programm und hat eigentlich so den Overhead.
Ja.
Den Abend wunderschön über die Bühne gehen zu lassen. In diesem Sinne war es das schon mit der heutigen Folge über Betrug, Fraud und all das, was die Psychologie sonst noch mitbringt. Vielen lieben Dank wieder fürs mit dabei sein. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne auf Folgen drücken, auf Gefällt mir drücken und in der Familiengruppe teilen natürlich. Gerne aber auch intern im eigenen Team. Vielleicht ist das vielleicht gerade ein Thema gewesen bei euch. Vielleicht war ein Betrugsfall vorhanden. Hoffentlich kommt keiner, aber wenn ihr da mehr dazu wissen wollt, könnt ihr euch sehr gerne bei der Anna wenden. In diesem Sinne, alles Liebe und bye bye.